Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Linksgrün versifft, wie immer mit
Ronja
und Luca.
Hi.
Heute wollen wir über TERFs reden, also Trans-Exclusionary Radical Feminists. Wir kommen gleich noch näher dazu, was das alles bedeutet und so weiter und so fort. Heute wollen wir über, also allgemein, ich nenne jetzt die Punkte, wollen wir über die Begriffserklärung reden, ein bisschen über wichtige Personen in dieser Welt, in diesem Bereich und allgemein über Streitpunkte von TERFs, also wir werden bestimmt viel über Transgender Diskussionen reden, die Debatte darum, wie das gerade kulturell ist in unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Einleiten erstmal natürlich das Intro.
Links grün versifft.
Wie Luca gerade schon gesagt hat, TERF bedeutet Trans-Exclusionary Radical Feminist oder auch Feminism. Und das bedeutet eben, dass es sich dabei um sogenannte Feministinnen handelt. Also sie bezeichnen sich selbst als Feministinnen, die aber Trans-Menschen ausschließen aus ihrem Feminismus. TERFs betrachten Trans-Frauen als Männer und Trans-Männer als Frauen. Und leugnen somit im Grunde die Identität und die Existenz von Transpersonen, was sehr problematisch ist, denn Fakt ist, es gibt Transpersonen. TERFs sagen also, es gibt nur zwei Geschlechter und ja, aufgrund dieser Binarität muss man sich quasi entscheiden, beziehungsweise muss man sich nicht entscheiden, sondern wird per Geburt entschieden, welchem Geschlecht man angehört und das ist man dann. Ja, soweit, so problematisch. Das erste Mal wurde der Begriff von einer Autorin, Viv Smyth, benutzt und eigentlich hat sie diesen Begriff einfach wirklich neutral nutzen wollen, um eben zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden zu können, also einmal Feministinnen, die Transfrauen auch als Frauen ansehen und sogenannten Feministinnen, die Transfrauen nicht als Frauen ansehen. In der Zwischenzeit ist es aber auch ein sehr geladener Begriff, also die meisten TERFs bezeichnen sich nicht selbst als TERFs und empfinden es auch als Beleidigung, wenn man sie so nennt. Aber Judith Butler zum Beispiel hat gefragt, wie wollt ihr denn dann genannt werden? Weil, also Fakt ist ja einfach, dass trans-exkludierende radikale Feministinnen Trans-Personen exkludieren. Und es, also eigentlich ist der Begriff TERF ja nur eine Beschreibung dieser Situation. Und dann ist es ein bisschen problematisch, wenn diese Gruppe von Menschen sich direkt angegriffen fühlt, wenn man quasi einfach die Fakten ausspricht, sie mit den Fakten konfrontiert. Bevor wir jetzt aber hier weiter über TERFs reden, wollten wir ganz gerne auch mal euch noch so ganz grundsätzlich die Begrifflichkeiten näher bringen, also trans und queer und gender, weil vielleicht wissen das noch nicht alle von euch und, ja, und das kann man ja nicht einfach so voraussetzen.
Und es gibt ja auch so viele Wörter, dass es schnell verwirrend sein kann.
Genau, kann verwirrend sein.
Also ich glaube, die größte Unterscheidung ist, dass die Idee ist, dass quasi Gender an sich ein soziales Konstrukt ist.
Ja.
Und dass es sozusagen ein Trugschluss ist, zu glauben, dass es nur das männliche Geschlecht gibt in einem sozial konstruierten Sinne oder das weibliche, sondern vielleicht ist man ein bisschen von beidem oder eine Mischung oder man sieht sich darin überhaupt nicht wieder in dieser sozusagen konventionellen Geschlechtsidentität. Und dann unterscheidet man quasi zwischen Trans- und Cisgender. Also Cis werden Menschen genannt, die quasi das Gefühl haben, dass sie in ihrer von der Gesellschaft sozusagen bestimmten Geschlechtsidentität zufrieden sind oder dass sie sich damit identifizieren können.
Ja, beziehungsweise, dass sie sich selbst auch mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, ne?
Genau, ja. Und Trans deutet halt darauf hin, dass das eben nicht so ist, dass sie sich eigentlich eines anderen Geschlechtes zugehörig fühlen. Und ich glaube, da beginnt schon bei vielen irgendwie die Verwirrung. Also deswegen ganz oft, wenn man zum Beispiel, wie eben du im Intro gesagt hast, wenn man dann sowas sagt wie Transmann, dann meint man halt eine Person, die vorher ein anderes Geschlecht war. Zumindest also im Sinne von, dass die Gesellschaft ihr ein anderes Geschlecht zugeordnet hat und dass die Person dann selber zu sich selbst als Mann identifiziert hat, schon immer, oder diesen Prozess gemacht hat irgendwann und sich jetzt sozusagen als Mann identifiziert. Und dass sozusagen ein Transmann im Augen der konventionellen Gesellschaft früher kein Mann war. Das kann man natürlich problematisch, weil die Leute würden sagen, ich war schon immer ein Mann. Aber jetzt nur, um das zu verstehen, weil ich habe das schon so oft gesehen, dass Leute sagen Transmänner, aber die meinen eigentlich nicht sozusagen Personen, die zum Mann geworden sind, in Anführungsstrichen.
Okay, also vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück, denn also es gibt vielleicht ist schon der Unterschied zwischen Geschlecht und Gender nicht allen klar. Mhm. Im Englischen ist es halt ganz praktisch, da gibt es wirklich zwei unterschiedliche Bezeichnungen für das Geschlecht. Da haben wir einmal Sex, was das biologische Geschlecht ist, also das, was ich zwischen den Beinen habe, und Gender, was eben das soziale Geschlecht ist, was also quasi ist, wie ich als Frau mich zu verhalten habe. Dann gibt es auch noch weitere Ebenen, zum Beispiel wie ich als Frau mich zu kleiden habe und solche Sachen. Aber wir unterscheiden jetzt mal gerade hier nur zwischen Geschlecht und Gender, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und der Begriff Gender ist einfach inzwischen wirklich auch im Deutschen total integriert, weil wir halt da den Mangel haben und nur dieses eine Wort Geschlecht haben. Und bei Transpersonen ist es dann eben so, dass sie zum Beispiel das Geschlecht männlich haben, aber das Gender weiblich. Also dass sie eben nicht gleich sind. Bei Cis-Personen hingegen ist es gleich. Das Gender und das Geschlecht stimmen überein. Und ja, viele Menschen erleben eben im Laufe ihres Lebens oder erfahren oder merken, dass sie sich mit dem ihnen zugeschriebenen Geschlecht nicht identifizieren können, was halt daher kommt, dass wir in unserer Gesellschaft so krasse Vorstellungen haben, wie die beiden extremen Geschlechter, Mann und Frau, sich zu verhalten haben. Mhm. Und viele Menschen sich damit aber nicht wohlfühlen. Also ich persönlich habe auch viele Charaktereigenschaften, die jetzt nicht stereotyp weiblich sind, aber trotzdem habe ich bisher noch nicht mich hinterfragt, ob ich überhaupt mich als Frau identifiziere. Aber es gibt eben viele Menschen, bei denen es halt so ist, die sich mit diesen vorgeschriebenen Rollen überhaupt nicht identifizieren können und die einfach per Gender zum Beispiel Frauen sind, aber halt den Körper eines Mannes haben und somit sich immer unwohl fühlen und dann eben den Weg gehen, eine Geschlechtsumwandlung zu machen und um dann eben wirklich auch in einem Körper zu leben, der mit ihrem Geschlecht, also ihrem Gender, dem sie sich zugehörig fühlen, übereinstimmt.
Ja, ich möchte nur da hinzufügen, ich glaube auch da ist dieser große Knackpunkt der Diskussion, weil der Schritt, den, glaube ich, viele Leute da nicht verstehen, ist eben, wenn man davon ausgeht, dass Gender ein soziales Konstrukt ist, und das kann man ja so sehen, wie man will, aber wenn man davon ausgeht, dann macht es auch keinen Sinn zu sagen, es gibt irgendwie zwei oder drei oder vier Geschlechter, weil sozusagen überhaupt diese Unterteilung in ein explizites Geschlecht ist dann irgendwie schon total sinnlos, als ob man sagen würde, es gibt nur zwei Persönlichkeiten oder so. Natürlich gibt es dann eine endlose Vielfalt von verschiedenen Arten, das auszuleben. Man fühlt sich irgendwie jeden Tag vielleicht anders oder bei verschiedenen Altersstufen hat man ein anderes Gefühl von, wie man sich in seinem eigenen Körper fühlt, wie man sich sozusagen nach außen hin gibt. Und ich glaube, wenn man dann diese so AfD irgendwie Töne hört von so, jetzt gibt es anscheinend irgendwie 50 Geschlechter, was für ein Unsinn, es gibt sowieso nur zwei, dann, also man muss erstmal verstehen, dass es sozusagen darum geht, dass diese Idee von Geschlecht als binäres Ding, was irgendwie sehr fest und rigide und klar definiert ist, an sich schon problematisch ist. Und ich glaube, wir werden später auch nochmal mehr dazu reden. Ich habe dazu auch ein paar Sachen rausgesucht, wenn wir über Sport reden, bei den Streitpunkten. Aber genau, deshalb, also es macht sozusagen vielleicht grundsätzlich schon mal keinen Sinn, das so klar zu trennen. Und deswegen auch bei der gendergerechten Sprache, die Debatte, es reicht eben nicht, sozusagen Ärzte und Ärztinnen zu sagen, weil die ganze Idee von dem Genderstern zum Beispiel oder dieser Genderpause, die man beim Sprechen macht, ist ja auch sozusagen zu sagen, okay, es gibt Leute, die überhaupt nicht in diesem binären System drin sind oder vielleicht ist dieses binäre System an sich schon irgendwie falsch oder zu kurz gedacht, sagen wir so. Und man versucht halt damit sozusagen alle Menschen zu inkludieren und nicht nur in diesem so klassischen zwei Rollen zu denken.
Ja, genau. Und auch das, was du sagst eben, dass es halt nicht so binär ist, auch das findet auf den unterschiedlichen Ebenen statt von Geschlecht und Gender. Also auch rein biologisch gesehen gibt es nicht nur zwei Geschlechter. Das ist einfach so. 1% der Babys ungefähr in Deutschland kommen jedes Jahr als intergeschlechtliche Babys auf die Welt. Das kann bedeuten, dass sie die äußeren sexuellen Merkmale, wie heißt das, Geschlechtsorgane eines Mädchens haben, aber zum Beispiel ein X- und Y-Chromosom oder andersrum. Also da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und bis vor 2 Jahren wurden diese Babys dann ganz oft direkt einer Operation unterzogen, um sie eben in das binäre Geschlechtersystem reinzuquetschen. Also das ist im Grunde Genitalverstümmelung, die da an den Babys vollzogen wurde. Also in Deutschland seit 21 ist es zum Glück nicht mehr so einfach möglich. Aber das zeigt eben, dass auch schon biologisch gesehen eben das Geschlecht nicht so binär ist, wie es uns gerne weiß gemacht wird.
Ich kann, weil das gerade so gut passt, ich wollte das eigentlich beim Sport einbringen, aber vielleicht kann ich es ja hier einfach nennen. Ich habe einen Artikel gelesen von Maren Müller, die zu Human Studies forscht, Und sie sagt, in der Biologie gibt es 4 bis 10 Ebenen der Geschlechtsdefinitionen, die unterschieden werden können. Und die wichtigsten sind halt das genetische oder chromosomale Geschlecht, was du eben schon genannt hast, das genitale Geschlecht, das somatische oder phänotypische Geschlecht und das hormonelle Geschlecht. Okay. Mhm. Und es gibt sozusagen keine feste Definition davon, sozusagen mit welcher Kombination von diesen 4 biologischen, in Anführungsstrichen, Spektren man jetzt Mann oder Frau ist, weil es eben jede Mischung von all diesen 4 Spektren gibt. Und gerade hormonell zum Beispiel, dazu kommen wir wirklich dann später beim Sport, aber gibt es halt jede Variation und auch eine große Überlappung. Also zwischen Leuten, die sagen, ich bin Mann und ich bin eine Frau, gibt es viel mehr Übereinstimmung und sozusagen Vermischung, als man das vielleicht glauben würde, wenn man sich nicht so genau damit beschäftigt hätte.
Ja, und total viele Menschen wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass sie intergeschlechtlich sind, weil eben ihre äußeren Genitalien eindeutig dem einen Geschlecht zuzuordnen sind. Aber zum Beispiel kann es ja sein, dass der Chromosomensatz quasi dem entgegengesetzten Geschlecht entspricht. Das ist, finde ich, auch total interessant. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal einen Test mache, um rauszukriegen, ob ich es vielleicht bin. Einfach, weil ich es voll interessant finde.
Und ja auch, dass die Chromosomen selber auch gar nicht ausschlaggebend sind. Ne? Also es gibt ja XX für Frauen konventionell gesehen und XY für Männer. Aber genauso kann man auch bei XX-Chromosomen hormonell und phänotypisch sich als Mann entwickeln und so. Also es gibt auch da, jetzt kann man nicht sagen, okay, du hast dieses Chromosom und deswegen bist du jetzt Mann oder Frau. Sonst funktioniert einfach nicht so.
Aber damit habe ich jetzt quasi auch schon, glaube ich, das Wort inter definiert. Also inter bedeutet eben, wenn also auf das Geschlecht gesehen, das sexuelle Geschlecht gesehen, die Binarität nicht gegeben ist. Und es gibt auch noch den Begriff non-binär, der bezieht sich dann eher aufs Gender oder auch auf zum Beispiel die Gender-Expression. Also wenn eine Person sich nicht genderkonform kleidet oder nicht genderkonform aussieht, dann wird das non-binär genannt.
Sozusagen in seiner Geschlechterrolle sozusagen nicht gerecht wird im gesellschaftlichen Sinne.
Ne? Also zum Beispiel Männer, die Nagellack tragen, ganz einfach könnte man sagen, dass sie da sich non-binär verhalten. Ich weiß nicht, ob man dann auch sofort sagt, dass sie nicht binär sind. Ja. Aber das kann auch, glaube ich, jede Person nur für sich selbst entscheiden. Das kann man nicht so von außen mit einem Stempel draufdrücken, so du bist jetzt non-binär als Mann, weil du Nagellack trägst.
Und da merkt man auch, dass es ein soziales Konstrukt ist, dass es sich natürlich auch wandeln kann. Ne? Ja. Also vielleicht eine Frau, die früher Hosen getragen hat, war dann non-binär und ist heute voll normal. Ja. Also ja, das hängt halt sehr dann von der aktuellen Kultur ab.
Ja, genau. Und ja, das ist halt etwas, was sich ständig weiterentwickelt. Und du hast vorhin gesagt, dass die AfD sich so aufregt, dass es da jetzt so viele 1000 verschiedene Kategorien gibt. Und es ist halt einfach auch ein Findungsprozess. Also es ist inzwischen klar, es gibt nicht 2 Geschlechter, aber es gibt halt noch nicht genügend Begrifflichkeiten. Und vielleicht lassen sich Menschen auch nicht immer konkret in eine Box einsortieren. Und deshalb gibt es da halt auch immer wieder neue Begriffe, die dazukommen, weil das einfach ist, dass Menschen sich identifizieren wollen können mit etwas und dass sie einfach dafür Begrifflichkeiten brauchen. Deshalb, wenn ihr ein bisschen konservativ seid und euch davon abschrecken lasst, dass es halt angeblich immer irgendwelche neuen Gender-Identitäten gibt, seid einfach ein bisschen offen und akzeptiert, dass es ein Findungsprozess ist und Menschen einfach nur die richtigen Worte finden wollen, um sich selbst beschreiben zu können.
Übrigens genauso wie bei sexuellen Orientierungen, ne? Also dass es vielleicht früher auch einfach nicht genug Freiräume gab, um das frei explorieren zu können. Und dass es jetzt, wo es die immer mehr gibt, sich halt immer mehr Leute auf irgendeine Art und Weise identifizieren oder dass man dann anfängt zu trennen, wem bin ich irgendwie romantisch hingezogen und wem sexuell und irgendwie auf welcher Ebene. Und das hängt da dann auch wiederum alles mit Geschlecht wiederum zusammen, ne? Mit wem man dann sich identifiziert, was man als Schönheitsideal empfindet und so weiter und so fort. Also das hängt dann alles so zusammen und ist so kompliziert, dass ich glaube, dass man da noch sehr viel irgendwie dran zu knabbern hat.
Ja, da wird auf jeden Fall auch noch viel kommen. Das Wort queer haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Queer ist quasi so der Oberbegriff für alle Menschen, die nicht cis-heteronormativ sind. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Genau, also Schwule, Lesben, Trans, Inter, nicht-binäre Menschen, alle die zusammen kann man unter dem Begriff queer vereinen. Und ich habe mal Zahlen rausgesucht, weil ich das ganz cool finde. Also die Anzahl der Menschen, die sich als queer identifizieren in Deutschland, nimmt kontinuierlich zu, was ja auch irgendwie klar ist, weil es halt nicht mehr so ein unglaubliches Problem darstellt, sich als queer zu identifizieren, was früher natürlich noch viel schwieriger war. Also ich habe das jetzt in den verschiedenen Generationen rausgesucht, und zwar die Traditionalisten, die quasi vor 46 geboren sind, da gab es nur 1,3% der Menschen, die sich als queer identifiziert haben. Bei den Boomern, die von 46 bis 64 geboren sind, sind es dann schon 2%. Bei Gen X sind es 3,8%, also das ist dann 65 bis 80. Bei meiner Generation, den Millennials von 81 bis 96, 2020 sind es 9,1% und Luca, in deiner Gen Z, also von 97 bis 2002 sind es 15,9%, die sich als queer identifizieren. Und ich frage mich, wie sehr es noch ansteigen wird.
Ja.
Bis dann quasi ein Plateau erreicht ist, was dann quasi dem natürlichen Anteil von queeren Menschen in der Gesellschaft entsprechen würde.
Genau, weil das ist, glaube ich, auch ein Ding, was heute oft angeprangert wird, dass es quasi so eine Art Modeerscheinung ist, dass es irgendwie so ein Trend ist und das zeigt sozusagen dieser rapide Anstieg an Leuten, die sich so identifizieren, und hätte es sozusagen diese mediale Präsenz früher nicht gegeben, hätten sie das nicht getan. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall zu kurz gedacht. Ganz viele Leute bringen dann immer die Grafiken ein, die Raten von LinkshänderInnen, weil das war irgendwie, ich habe es auch rausgesucht, das war 1860 2% und dann ist das kontinuell gestiegen bis 1980 und seitdem ist es sehr konstant bei ungefähr 12%, also was ja auch zeigt, dass wahrscheinlich die Leute, die früher halt LinkshänderInnen waren, sich das einfach nicht getraut haben oder es wurde aktiv unterdrückt.
Ja, wurde abgewöhnt, ne?
Genau, wurde abgewöhnt und sie mussten lernen, beide Hände zu benutzen oder irgendwie wurden gezwungen, nur die rechte Hand zu benutzen, und seitdem das einfach frei gehandhabt wird, können die sich halt quasi mit ihrer linken Hand als dominante Hand irgendwie frei entfalten, und es gibt Linkshänder-Scheren und alles mögliche, Linkshänder-Gitarren. Genau, und das heißt halt nicht, dass die Leute sich gegenseitig angesteckt haben oder irgendwie, dass das dann ein Trend war, sondern
mit Linkshändertum angesteckt.
Genau, sondern die wahre Rate von Linkshändern ist, glaube ich, dann erst durch diesen Freiraum und die Akzeptanz dann ans Tageslicht gekommen.
Ja, und genauso ist es auch mit der Queerness. Also wenn ich einfach in einer Gesellschaft lebe, in der Queerness überhaupt kein Thema ist, dann setze ich mich damit vielleicht auch nicht auseinander und dann weiß ich halt vielleicht auch gar nicht, was dieser innere Kampf, wo der herkommt. Aber wenn eben mir bewusst ist, dass es möglich ist, dass ich mich nicht zu Männern hingezogen fühle, ich jetzt als Frau, dann setze ich mich vielleicht auch damit auseinander und realisiere dann, okay, ich bin lesbisch und kann dann aber auch das zeigen und dazu stehen.
Ja, und das, also man liest das öfter ja im Internet, dass Leute das so beschreiben, dass sie irgendwie schon immer wussten, sie waren irgendwie anders und irgendwie, dass irgendwas nicht so ist wie bei den anderen. Und dann waren die total erleichtert, als sie auf Transgender-Themen gestoßen sind, weil sie dann auf einmal sich darin so erkannt haben und voll erleichtert waren, dass es quasi irgendwie da sozusagen jemanden gibt, Menschen gibt, die halt genauso fühlen wie sie.
Genau, und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir diese ganzen verschiedenen Begrifflichkeiten haben, damit Leute eben wissen, okay, es gibt auch andere Menschen, denen es so geht. Ich hatte das zum Beispiel beim Feminismus ganz oft, als ich dann damit angefangen habe, mich auseinanderzusetzen, dann war so, boah, krass, deshalb habe ich mich immer da so unglaublich schlecht gefühlt. Da wurde ich halt diskriminiert und ich hatte aber nicht die Worte dafür, um das zu verstehen. Und deshalb brauchen wir diese vielen verschiedenen Kategorien, damit Menschen sich da einordnen und wiederfinden können. Ich musste gerade an den Sticker denken, den wir am Samstag gesehen haben. Der war irgendwie super witzig. Da stand drauf, du bist nicht du, wenn du hetero bist.
Ja.
Finde ich sehr schön. Also vielleicht können wir alle mal in uns gehen und drüber nachdenken, ob wir wirklich so hetero sind, wie wir glauben, oder ob es einfach
oder
nur
so
der,
cis,
wie sagt man, Path of Least Resistance ist, also der Weg des geringsten Widerstandes ist, einfach hetero zu sein und damit klarzukommen. Denk doch mal drüber nach.
Nee, ich glaube auf jeden Fall. Also es ist schon klar, dass viele Leute, die sozusagen vielleicht neugieriger wären beim anderen Geschlecht oder auch allgemein in ihrer eigenen geschlechtlichen Vielfalt, sich dann zurückhalten. Und gerade die, wo man das Gefühl hat, ich muss es halt sozusagen nicht, oder ich kann mich gut verstecken, dass die das halt bisher getan haben und dass die das vielleicht weniger und weniger müssen. Ich will noch eine Sache sagen zu den Begrifflichkeiten, weil ich glaube, das ist auch ein Ding, was viele, ich muss leider sagen, auch gerade in der älteren Generation oft noch falsch kriegen, weil das früher einfach vermischt wurde. Heute trennt man, glaube ich, strenger zwischen Transgender und Leute, die sich halt verkleiden als das andere Geschlecht, also Drag Queens oder Kings oder was früher vielleicht als Transvestit bezeichnet wurde. Und ich glaube, da gab es früher eben wegen mangelnder Freiräume auch Überschneidungen, dass viele Leute sozusagen als einzige Möglichkeit hatten, weil es Transgender so nicht gab und sie auch nicht medizinisch die richtige Care, wie sagt man das Deutsch, so Verpflegung, keine Ahnung, Pflege finden konnten. die medizinische Aufmerksamkeit gefehlt hat, dass sie quasi dann Drag gemacht haben und sich als Frauen verkleidet haben, und zwar dann wirklich verkleidet in dem Sinne, eben um dem zu entkommen. Aber dass es genauso heute ganz viele schwule Männer gibt oder auch Frauen und alles Mögliche dazwischen, die sich verkleiden aus Spaß und sich aber eben nicht als Transgender sehen.
Mhm, ja.
Und dass das halt eine wichtige Unterscheidung ist. Also,
na klar.
Weil ich glaube, das wird oft noch vermischt so ein bisschen.
Ja, ja, klar. Gut, dass du es nochmal hinzugefügt hast. Cool, dann können wir jetzt zu den Personen kommen, die wir als TERFs bezeichnen würden. Ja, da haben wir zwei ganz konkret mitgebracht, glaube ich. Ne?
Ja.
Ja, also, und zwar zum einen Alice Schwarzer und zum anderen Joanne K. Rowling. Sorry an alle Harry Potter-Fans, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. J.K. Rowling ist eine TERF. Alice Schwarzer, ja, ist eine Feministin in Deutschland. Sie hat das Emma-Magazin gegründet und ist auch da die Geschäftsführerin. Also sie ist eine Feministin der zweiten Welle, kann man sagen, und hat definitiv auch viel Gutes für den Feminismus gemacht. Zum Beispiel hat sie die erste Antisexismusklage in der Bundesrepublik Deutschland vorgebracht im Jahr 78. Die war leider erfolglos, aber sie hat damals sehr hohe Wellen geschlagen. Sie wurde dann wegen einer Formalie abgelehnt, aber es wurde wohl gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob von dem Richter selber oder von irgendjemandem im Gericht, dass diese Klage wahrscheinlich in 20 bis 30 Jahren Erfolg hätte, aber dass eben die Gesetze zu dieser Zeit das einfach nicht hergegeben hätten, was ich schon ganz schön krass finde. Genau, und also das war eben die erste Antisexismusklage und das hat natürlich dann auch einen Stein ins Rollen gebracht. Vielleicht ganz kurz noch zu den Wellen. Ich hatte gerade angesprochen, dass Alice Schwarzer eine Feministin der zweiten Welle des Feminismus ist. Also man sagt, dass es drei Wellen im Feminismus gibt. Die erste Welle war so am Ende des 19. Jahrhunderts, also ja, von 1880 so bis 1920 oder so. Und da war einer der großen Erfolge eben das Wahlrecht für viele Frauen. Die zweite Welle war dann die sexuelle Revolution, so auch die 68er-Bewegung zum Beispiel. Und die dritte Welle, in der befinden wir uns jetzt gerade, wo es dann eben wirklich auch darum geht, die Kämpfe zu verbinden und Intersektionalität zu schaffen. Das Konzept dieser Wellen kann wirklich hilfreich sein, weil man damit eben einige Dinge ein bisschen besser benennen kann. Zum Beispiel kann man dann auch ganz gut verstehen, warum Alice Schwarzer halt so eine andere Denke hat als jetzt ich zum Beispiel, weil sie halt eine Feministin der zweiten Welle ist, nicht eine der dritten. Aber es ist auch super problematisch, das Konzept, weil es halt ausschließt, also es ist sehr westlich fokussiert und ja, halt im Grunde genommen geht es da auch um weißen Feminismus in den meisten Dingen und es schließt aus, dass auch andere Feministinnen auf anderen Kontinenten sehr, sehr viel geleistet haben für den Feminismus insgesamt. Genau, das muss man auf jeden Fall immer noch dazu sagen.
Mhm. Aber das heißt, es bindet so ein bisschen, also diese Wellen bindet das so ein bisschen zu auch einer generationellen irgendwie Einteilung, ne?
Genau, ja. Also macht halt so einfach die Themen ein bisschen auch anschaulicher. Beim ersten Mal ging es eben dann so hauptsächlich um die Gleichstellung von Mann und Frau, also vorm Gesetz. Beim zweiten Mal ging es dann viel um die sexuelle Revolution, also die sexuelle Befreiung.
Ja.
Und jetzt geht es dann eben darum, dass alle Menschen quasi das Recht darauf haben sollten, sie selbst zu sein. Wo halt Alice Schwarzer und J.K. Rowling anderer Meinung sind, weshalb sie dann halt quasi bei der zweiten Welle stehen geblieben ist, was schade ist.
Ich glaube, dafür muss man dazu sagen, dass Alice Schwarzer auch sehr bekannt ist, auch, glaube ich, Enttabuisierung der Abtreibung. Ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja. Was ja auch also zu sexueller Revolution zählt, wollte ich nicht.
ja,
voll. Aber ja, nur weil, ich glaube, das ist auch, wo ich sie, glaube ich, zum ersten Mal so irgendwie präsent war, als es um die Abschaffung des Paragraphen ging. Und ich glaube, es gab auch so ein ganz bekanntes Magazincover, ich glaube im Spiegel oder irgendwo, wo sie so, oder in der Zeitung, ich weiß leider nicht mehr, wo ganz viele Frauen gesagt haben, ja, ich habe abgetrieben und so und das sozusagen enttabuisiert haben. Ne?
Genau, ja, das war auf jeden Fall auch ein großer Erfolg und dementsprechend ist es sicherlich auch gut und sinnvoll, dass Alice Schwarzer diese Arbeit geleistet hat, aber sie hat halt dann leider aufgehört, sich weiterzuentwickeln und ist eben dann auf dieser Stufe stehen geblieben und hat es nicht geschafft, diesen Schritt zu gehen, Transfrauen als Frauen anzuerkennen, was sie schlicht und ergreifend sind, und ist der Meinung, dass also quasi eine Aufspaltung und Vervielfachung der in neue Identitäten problematisch ist. Und sie sagt da sogar wörtlich, dass die sektiererischen Absurditäten einer Minderheit zum Mainstream geworden sind. Und das finde ich, das muss man sich mal wirklich anhören, wie hasserfüllt das auch schon klingt. Absurditäten. Es geht darum, dass Menschen sie selbst sein wollen und frei von Diskriminierung einfach ein gutes Leben führen wollen und sie nennt das Absurditäten. Also wirklich, da kriege ich eine Gänsehaut vor Ekel.
Aber ist Ihre Position dann sozusagen, dass es nur Männer und Frauen gibt oder dass es quasi die Geschlechterrollen allgemein problematisch sind? Oder also wie ordnet sie sich da ein?
Nee, die Geschlechterrollen grundsätzlich will sie schon abschaffen, also dass Männer und Frauen quasi frei entscheiden können, wie sie sein möchten. Aber sie ist halt der Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter.
Mhm.
Ja. Also.
Ja,
irgendwie.
Der Turf halt, ja.
Genau, hat viel nicht mitbekommen. Und sie ist dann jetzt auch noch aus anderen Gründen in den letzten Jahren negativ aufgefallen. Und zwar ist sie eine der Erstunterzeichnerinnen dieses offenen Briefes an Olaf Scholz, der im April 2022 verschickt wurde, wo es darum ging, dass Deutschland keine schweren Waffen an die Ukraine liefern soll. Und außerdem hat sie auch mit Sarah Wagenknecht ein Manifest für den Frieden geschrieben, hat dann auch auf einer Kundgebung im Februar 2023 gesprochen. Und bei dieser Kundgebung waren sehr viele rechtsextreme Menschen vor Ort. Und die AfD hat sich auch solidarisch erklärt mit den Forderungen dieser Kundgebung. Also da sieht man schon, dass es da Überschneidungen gibt, die gar nicht gut sind. Also es gibt bei ihr auch keine Abgrenzung zum Rechtspopulismus. Und sie sagt auch islamophobe Aussagen, wie zum Beispiel, dass das Kopftuch kein religiöses Symbol ist, sondern ein politisches Symbol, um Frauen zu unterdrücken. Also spricht damit quasi auch allen Frauen, die ein Kopftuch tragen, das Selbstbestimmungsrecht ab. Und ganz viele weitere Sachen, die in die Richtung gehen.
Einfach ein Boomer eigentlich.
Genau, Boomer. Okay, ich hoffe nicht alle Boomer sind so.
Nein.
Aber ja, also sehr problematische Persönlichkeit, die ein paar gute Dinge auch für den Feminismus getan hat.
Ich muss sagen, von all diesen Sachen bin ich bei den, den Rechtspopulismus natürlich sehr problematisch, aber gerade bei Krieg weniger Waffen finde ich an sich weniger schlimm als jetzt zum Beispiel die TERF-Position.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
Und die zweite Person ist J.K. Rowling. Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil das eben für viele Menschen so eine so wichtige Person war, weil die Bücher für viele Leute die ganze Kindheit irgendwie mitgeprägt haben und ihre Jugend.
Harry Potter, ne?
Ja,
falls
genau,
ihr es nicht wisst.
Falls das nicht bekannt war. Und bei ihr ist auch interessant, weil sie ja irgendwie so eine Art, ich glaube, mit der Zeit einen Prozess durchgemacht hat, der auch relativ spät begonnen hat, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen TERFs. Ich glaube, eigentlich so richtig öffentlich auffallend damit war sie erst gegen 18, 19, 20, also eher so in dem Bereich. Ich glaube, also sie hatte früher schon bestimmte Meinungen in der Richtung, aber eigentlich hat alles, glaube ich, eher in Pandemiezeiten an Fahrt genommen.
Sie
haben viele Menschen sich radikalisiert, aber auch sie war dann halt auf Twitter und viel unterwegs und hat viele Tweets gemacht, die viele Leute negativ fanden und problematisch. Und genau, dann hat sie irgendwann, ich glaube, das war Juni oder so, irgendwann 2020 hat sie dann so einen offenen Brief geschrieben, wo sie quasi sich dazu positioniert. Und ich muss sagen, der ist schon interessant, kann man lesen, kann ich sehr empfehlen, um auch einfach die Argumentationsweise besser zu verstehen. Und auch weil ich sagen muss, irgendwie, ich finde J.K. Rowling in der Hinsicht interessant, weil sie ein fast abgemilderte Version von TERF sind. Also ich glaube, ihre eigentlichen Ansichten sind relativ extrem, aber sie kann das relativ soft verpacken, was, glaube ich, viele nicht so schaffen.
Was natürlich vielleicht noch gefährlicher ist.
Genau, was noch gefährlicher ist. Also deswegen, also klar, kritisch lesen, aber das ist halt spannend, weil sie eben nicht so hart drauf ist, also hart zuschlägt in der Hinsicht, weil das gibt's halt viel, ne? Dass viele TERFs sind dann wirklich so, okay, das sind nur Männer, die sich verkleiden und eigentlich nur in Frauentoiletten rein wollen, um sie irgendwie sexuell zu belästigen und da quasi direkt dieses so ultimative Extremum anführt. Und sie, also in diesem Brief beschreibt sie halt und hat es, glaube ich, auch zum ersten Mal dann öffentlich gemacht, dass sie selber Schwierigkeiten hatte mit ihrer Weiblichkeit in ihrer Jugend und dass sie irgendwie misshandelt wurde dann als junge, erwachsene Frau und dass sie irgendwie auch einen abusiven Mann hatte und dass sozusagen sie sagt, wäre sie Jugendliche gewesen, wäre sie vielleicht auch von dieser aktuellen Norm gedrängt worden, sozusagen in Anführungsstrichen, quasi ihr Geschlecht zu ändern, weil sie sozusagen so unzufrieden gewesen wäre mit ihrem eigenen Geschlecht, also mit dem weiblichen, und sich da irgendwie nicht gut gefühlt hat. Und sie sagt dann, sie hat sich damals irgendwie in Bücher geflüchtet und in Medien und so. Und sagt dann halt auch so Sätze wie, die meisten Trans-Leute bin überhaupt keine Gefahr und sind eigentlich sehr nett und so, was, glaube ich, viele TERFs schon nicht sagen würden. Und trotzdem ist sie halt trotzdem widersprüchlich, weil sie dann halt auch sagt, dass diese Toilettendebatte, also dass sozusagen vermeintliche Männer dann mit Frauen dann in die Toilette gehen kann, sagt sie trotzdem, dass es auch eine Gefahr ist. Und so. Also sie widerspricht sich so ein bisschen selber, finde ich, weil sie sagt sozusagen, eigentlich sind die alle nett und keine Gefahr, aber eigentlich ist irgendwie doch eine Gefahr. Und sie sagt halt, irgendwie 60 bis 90% der Jugendlichen würden das bereuen, wenn sie man sagt auf Englisch transitioned sind, also quasi diesen Prozess gemacht haben, zu quasi das Geschlecht zu wechseln, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob es dafür eigentlich ein gutes deutsches Wort gibt.
Ich glaube, wir sagen auch einfach transitioned.
Also sozusagen, dass die Leute detransitionen wollen, was einfach falsch ist. Also ich habe mir auch extra eine Studie rausgesucht, vom Gesundheitsdienst National Health Service in England, in United Kingdom, wo von 3.398 Transgender Patienten, die sie behandelt haben, haben sie nur eine Langzeitstudie gemacht, und von denen gab es zwei, die das irgendwie problematisch fanden danach oder das irgendwie bereut haben. Ja, also 0,09%. Mhm. Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass jetzt das irgendwie so ein Modeding wäre und jetzt die alle Leute das dann bereuen oder so.
Ja, voll. Und das ist ja auch das Ding, also man weiß ja nicht, ob diese Leute, wenn sie die Transition nicht gemacht hätten, ob sie dann jetzt glücklicher wären oder ob sie dann auch immer noch unzufrieden wären, dass sie es nicht gemacht haben. Das kann man halt nicht sagen.
Genau, und ich glaube, vieles wird da auch vermischt, also Kausalität und Korrelation, weil natürlich auch nachdem Leute transitioned haben, sind natürlich die Diskriminierung oft weitergeht. Die sind, also wenn man sich die Transgender-Statistiken anguckt, sind das wirklich die absolut schlimmsten von allen Minderheitsgruppen. Ja. Die sind irgendwie super suizidgefährdet, extrem viele andere Probleme, Mental Health Issues und so weiter und so fort. Also wirklich ganz schlimme Zahlen. Wirklich hohe Suizidraten und so weiter. Und auch ganz oft die höchste Rate von, ich glaube, Jugendlichen, Obdachlosen in Amerika sind mit Abstand Transgender Teens, weil die halt auch oft von zu Hause rausgeschmissen werden und so weiter und so fort. Genau, und sie sagt dann halt sozusagen, also ihre Hauptposition ist, glaube ich, das ist quasi gerade ein kulturelles Ding, was gerade propagiert wird von einer kleinen, aber lauten Minderheit. Mhm. Und dass sozusagen diese Gender-Dysphorie, das haben wir übrigens noch gar nicht benannt, das Wort, sollten wir vielleicht auch erklären, das ist quasi ein medizinischer Begriff, dass man eben sich so unwohl fühlt mit einem zugewiesenen Geschlecht. Das heißt, man fühlt sich dysphorisch. Was auch interessant ist, weil zum Beispiel nicht alle Leute, die sich Transgender bezeichnen, sagen, sie haben Gender-Dysphorie. Oder bei vielen ist es nicht so stark. Und sie sagt dann quasi, dass viele würden aus ihrer Gender-Dysphorie halt herauswachsen nach dem jugendlichen Alter, weil sozusagen in dieser Jugend oder auch als Kind die viele Leute Probleme haben mit ihrem Körper, mit ihrer Identität und so weiter und so fort. Und dass sozusagen, dass das eine Gefahr ist, wenn man Kinder dazu drängt, das zu schnell zu machen.
Ja, also ich finde, das vermischt halt total viele Themen miteinander. Natürlich stimmt es, dass in der Pubertät viele Menschen, Kinder, Jugendliche mit ihren Körpern unzufrieden sind. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mich mit meinem Geschlecht nicht identifizieren kann. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und ich weiß nicht. Also ich glaube, jede Person weiß am besten selbst, wer sie ist und wie sie sich auch geben möchte. Und deshalb sollte man es einfach akzeptieren, wenn ein Mädchen dir sagt, dass es ein Junge ist, und es dabei unterstützen, sich selbst zu finden, anstatt irgendwie von außen da eine Schablone aufdrücken zu wollen. Deshalb auch, was du gerade angesprochen hast, dass eben in der Trans-Community ganz viele Menschen suizidal sind oder auch Suizid begehen, dass sie oft obdachlos sind oder solche Sachen. Das liegt ja nicht daran, dass mit den Menschen was nicht stimmt, sondern es liegt daran, dass sie halt von unserer Gesellschaft nicht akzeptiert werden, dass sie diskriminiert werden und ihnen einfach das Leben schwer gemacht wird. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ey, das ist einfach wirklich unnötig.
So, die Zusammenfassung. Ja, so, lass das einfach.
Wirklich,
das
ist voll unnötig. Ich verstehe das halt auch nicht. So jetzt zum Beispiel J.K. Rowling, ja? Die hat so gute Bücher geschrieben. Okay, super. Harry Potter ist auch super problematisch, wenn man mal die Frauenrollen anguckt, seien wir ganz ehrlich. Aber ich habe Harry Potter geliebt oder ich liebe es auch immer noch. Ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, oder ich bin der Meinung, dass ich festgestellt habe, oh wow, ich bin jetzt erwachsen, als ich mich nicht mehr persönlich angegriffen gefühlt habe, wenn jemand Harry Potter beleidigt hat. Und das war nicht etwa so, als ich 16 war, sondern das war halt so vor 3 Jahren, also mit 32.
Ein großer Wachstumsschritt für Ron.
Also ich bin wirklich ein Harry Potter Freak und ich kenne alles. Aber ja, trotzdem ist einfach das ganze Universum auch sehr, also sehr sexistisch. Es reproduziert klassische Gender-Rollen. Also insgesamt ist J.K. Rowling auch da schon ein bisschen problematisch. Muss man aber auch dazu sagen, ist halt eine Weile her, ne? Ja, damals war die Welt halt noch nicht so aufgeklärt wie jetzt. Aber ich finde, sie hätte es doch auch einfach dann gut sein lassen können mit den Büchern. So. Ja. Wieso muss sie dann jetzt anfangen, halt da auf Trans-Menschen rumzuhacken? Sie ist so eine privilegierte, weiße Frau, die einen Arsch voll Geld hat und die nichts Besseres zu tun hat, als irgendwelche Minderheiten online fertig zu machen. Das verstehe ich nicht, wirklich. Es geht mir nicht in den Kopf. Dann soll sie doch einfach in Ruhe lassen. Wenn sie ein Problem mit ihnen hat, ist schon schlimm genug, aber soll sie doch einfach
in Ruhe lassen. Genau, und ich glaube, das ist ein anderer Punkt. Das wird halt im Moment zum Kulturkampf erklärt und auf ein sehr hohes Podest geschoben, weil man sozusagen damit, glaube ich, auch gerade im konservativen oder Anführungsstrichen gut bürgerlichen Kreisen sehr schnell Sympathien gewinnen kann, dass das irgendwie alles verrückt ist, weil die Leute sich sowieso nicht so tief damit beschäftigt haben, dass sie vielleicht erkennen, oh, da ist vielleicht viel Wahres dran. Das macht vielleicht doch Sinn, dass unsere bisherigen Bilder davon zu engstirnig gedacht waren. Und deswegen ist es halt auch gerade so überproportioniert vertreten, obwohl das natürlich an sich relativ wenig Leute betrifft.
Ja.
Und also deswegen ist es natürlich trotzdem wichtig, dass man jetzt auf einer Gesetzesebene und so sich da darüber informiert und dass die gute Rechte haben und dass man nicht gegen die diskriminiert. Aber sozusagen jetzt jede Toilette in Gefahr zu sehen, weil jetzt irgendwie ein paar tausend Transgender-Leute freier entscheiden können, welches Geschlecht sie haben, ist dann wiederum auch vollkommen übertrieben. Ne?
Total.
Und das hat mich zum Beispiel auch in ihrem Brief genervt. Also sie zitiert auch eine Ärztin, Lisa Littman aus den USA, die sagt, das ist quasi so eine Social Contagion, also dass sie erkannt hat, dass ganz viele Freundesgruppen zusammen auf einmal Transgender sind und dass das wirklich wie so ein Modeding ist, dass quasi eine Person in einem Freundeskreis das macht und dann auf einmal sind das alle. Und ich glaube, erstens stimmt das wahrscheinlich auch nicht und es gibt keine guten Daten dazu. Ich habe das gesucht, das scheint einfach nicht so zu sein. Mhm. Aber selbst wenn es so wäre, würde ich auch sagen, genauso wie bei sexuellen Orientierungen, wo ich das selber schon erlebt habe, dass ganz oft queere Menschen sich halt schon in der Schule oder früher angefreundet haben zusammen, obwohl sie alle noch nicht wussten, dass sie queer waren, weil sie sich irgendwie gefunden haben auf irgendeiner Ebene oder irgendwie connected haben, vielleicht aus anderen Gründen, aber sich das dann so entwickelt hat, dass das auch bei Trans-Leuten genauso sein könnte, ne? Dass die sozusagen sich früh zugehörig fühlen, eben weil sie merken, sie sind irgendwie anders. Und klar, dann irgendwann erfahren sie über diese Themen und merken alle, dass sie vielleicht irgendwie transitionen wollen. Ja. Aber deswegen haben sie sich ja nicht gegenseitig damit angesteckt, als ob das irgendwie so eine Plage wäre, so eine Krankheit. Boah, also wirklich auch sehr problematisch, glaube ich. Und das ist wirklich, was mich auch am meisten stört, es ist genau der gleiche Diskurs wie damals mit schwulen Personen, Männern in den 70ern. Also es gibt auch diese Abstufung, dass man sagt, okay, am Anfang ist irgendwie pervers und total krank und es ist total eklig und dann auf einmal ist es so okay als Erwachsener, aber es ist gefährlich für die Kinder und so. Also es gibt immer diese, es ist eigentlich genau der gleiche Diskurs und ich glaube, es dauert einfach ein paar Jahre, bis wir dann merken so, oh, vielleicht war es doch nicht so geil, wie wir die behandelt haben und dass wir als Gesellschaft dann merken so, war total daneben. Genauso wie heute mit schwulen Männern oder allgemein queeren Menschen vor ein paar Jahrzehnten. Und dass man sich einfach dessen bewusst werden muss, ne? Dass das so ein Prozess ist, der, glaube ich, gerade einfach durch diesen Kulturkampf, der schon an sich total dumm ist, noch weiter propagiert wird.
Ja, ich hoffe einfach, dass es schnell geht. Zum Beispiel in den USA, die sind da ja auch schon viel weiter, so was Transmenschen angeht. Also da werden Transmenschen nicht mehr so krass diskriminiert auf offener Straße wie hier. Da haben die USA, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden.
Zum Teil, ne? Auf der anderen Seite haben die dann super crazy Gesetze in manchen Staaten, die ultra faschistisch sind, dass irgendwie, also wirklich denen dann, ja, also wirklich crazy stuff einfach.
Ja, ja, total. Genau, also unser letzter Punkt sind Streitpunkte von TERFs und FeministInnen. Ich finde das ganz witzig, weil, also so wie wir es sagen, tun wir so, als wären TERFs keine FeministInnen und das sind sie in meinen Augen auch nicht, aber sie selbst bezeichnen sich ja als FeministInnen. Luca, du wolltest da uns was vom Sport erzählen, habe ich gehört.
Genau, und zwar einfach, dass das Geschlecht im Sport, also so wie ich das jetzt nachgeschaut habe und ich glaube, das macht auch Sinn, ist halt extrem willkürlich. Also ich habe das eben schon genannt mit diesen vier biologischen Geschlechtern. Und man kann einfach auf einer wissenschaftlichen Ebene nicht aufgrund von irgendwelchen gut messbaren physischen oder auch, ne, also irgendwie hormonellen, auf irgendwelchen biologischen Merkmalen, kann man einfach nicht Menschen in Mann und Frau aufteilen.
Ja.
Und zum Beispiel seit 2016 gilt für die Olympischen Spiele in Rio und auch 2018 in Sochi galt, dass man als Limit für Testosteron, für um als sozusagen, um als Frau teilnehmen zu dürfen, musste man quasi weniger als 10 Nanomol Testosteron pro Liter im Blut haben. Und es stellt sich einfach raus, dass 25,4% von Männern in allen Sportarten unter dieser Normwerte fallen.
Das ist so krass, ey.
Das heißt, ein Viertel der Männer im professionellen Sport, also der Athleten, könnten als Frauen antreten unter diesen Regeln, wenn sie halt Papiere hätten von den Ländern ausgestellt, dass sie Frauen wären. Also man könnte ja auch sagen, okay, ein Land will viele Medaillen gewinnen oder was auch immer, dann würden sie das einfach tun. Deswegen, also man sieht einfach, es macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Ja, super willkürlich.
Es ist super willkürlich und man muss dann wirklich die Frage stellen, wieso machen wir das überhaupt?
Diese Kategorisierung
und man sollte das vielleicht einfach allgemein lassen. Also ich habe gelesen, es hat wahrscheinlich seinen Ursprung im Ende des 18. Jahrhunderts, dass man überhaupt angefangen hat, dann nach Mann und Frau zu trennen. Und dass man dann halt irgendwie, dass das aus der Bourgeoisie entstammt, dass man dann gesagt hat, okay, Frauen sind sowieso das schwächere Geschlecht und dass man dann sozusagen angefangen hat, das zu trennen und das wurde dann vor allem in den 20er Jahren extrem weit getrieben, dass man wirklich so vollkommen abstruse Tests eingeführt hat. Bei diversen Wettkämpfen habe ich nachgeguckt, also Leichtathletik und überall und zwar wirklich, also am Anfang waren es irgendwie so Femininitätstests, die komplett absurd waren. Da hat man wirklich angefangen, so Körperbehaarung anzugucken, dann wurden Geschlechtsteile untersucht, dann Chromosomen und wie gesagt, jetzt bis, ich glaube, also Chromosom war, glaube ich, bis 99 und jetzt bis heute guckt man sich halt die hormonellen Levels an, aber das ist halt auch super problematisch, eben weil es einfach Überlappung gibt im Testosteronspiegel zwischen Männern und Frauen und man einfach nirgendwo eine Linie ziehen kann, wo man sagen kann, ab jetzt bist du halt ein Mann oder eine Frau, weil die gibt es einfach nicht, diese Linie. Und insofern gibt es halt immer noch eine Trennung im Sport, auch wo wirklich auch Frauen zum Teil Vorteile hätten gegenüber Männern. Mhm. Und man trennt halt trotzdem zwischen Männern und Frauen. Also man kann auch nicht nur sagen, okay, Frauen würden dann immer verlieren so. Es gibt ganz viele Sportarten, bei denen das einfach überhaupt nicht stimmt. Und deswegen plädieren auch viele Leute, und ich finde das sehr spannend, und das kann man auch, glaube ich, groß diskutieren, dass man quasi einfach die geschlechtliche Aufteilung aufgibt und man dafür sowas macht wie Gewichtsklassen oder so, dass quasi alle, also sozusagen, so wie man irgendwie heute beim Boxen macht, ne? Dass man irgendwie einfach Gewichtsklassen macht und dann konkurrieren halt alle gegen alle. Und das ist ja.
Aber beim Boxen kämpfen doch nicht Männer gegen Frauen.
Nein, aber ich meine, da gibt es ja Gewichtsklassen innerhalb des Geschlechts. Ja, ja. Ne? Gut. Weil ich meine, natürlich, man hat irgendwie andere Körper und es gibt vielleicht ein anderes Verletzungsrisiko bei besonders großen Leuten oder besonders kleinen, aber das hat an sich nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun.
Ja, voll. Also ich merke, dass ich erstmal so Widerstände habe, wenn die Kategorien Mann und Frau beim Sport aufgehoben werden sollen. Aber weil ich schon denke, dass Frauen grundsätzlich weniger Muskelmasse haben als Männer und deshalb in einigen Disziplinen sicherlich benachteiligt werden. Aber das kann natürlich auch einfach super konservatives Denken in mir sein und kann sein, dass ich das ablege, wenn ich ein bisschen weiter drüber nachdenke. Aber ich finde auch, es ist so weird, weil zum Beispiel, wenn dann Testosteron gemessen wird bei den Frauen und sie dann halt einen erhöhten Testosteronwert haben, dann ist das ja eigentlich ein körperlicher Vorteil, der ihnen da jetzt zum Gewinn verhilft. Aber wenn zum Beispiel eine Frau sehr lange Beine hat und deshalb schneller laufen kann, dann wird sie ja dafür total gefeiert. So. Ja. Und wieso ist dann das nicht irgendwie auch ein unfaires Ausschlusskriterium, weil sie viel längere Beine hat als alle anderen?
Eben,
das ist einfach super
weird.
Das
macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne? Also, nee, bitte.
Ich wollte das gerade nur noch mal in einen Rahmen setzen, weil ihr euch jetzt vielleicht fragt, wieso reden wir da gerade drüber? Also TERFs sind eben der Meinung, dass sehr viele Männer, zum Beispiel sportliche Männer, jetzt quasi eine Geschlechtsumwandlung machen würden, um dann als Frau antreten zu dürfen, um dann eben bessere Erfolge zu erzielen. Also das ist quasi so eine Argumentation, weshalb sie gegen Transpersonen sich aussprechen. Und was ich irgendwie so ein bisschen paradox finde, ist, also dieser Punkt Sport, der wird halt von den TERFs als wichtig angesehen, beziehungsweise sie haben auch so eine Angst davor, dass eben die Kämpfe der Frauen vergessen werden, also was weiß ich, Recht auf Abtreibung, freie Sexualität und so, dass das in Hintergrund gerät, wenn wir uns mit Transpersonen zusammenschließen, dass es dann nur noch um Sport und Toiletten geht, aber gerade durch die TERFs geht es so viel in der öffentlichen Debatte um diese Themen. Ja. Und das ist halt, also sie schießen sich total ins eigene Knie damit, dass sie das so problematisieren. Also das Toiletten, in Anführungszeichen, Problem ist eben, dass, also da sagen auch TERFs, dass Männer sich als Frau ausgeben, um dann in die öffentlichen Toiletten zu kommen, was einfach nicht was einfach nicht der Lebensrealität von Transpersonen entspricht, schlicht und ergreifend. Für Transpersonen ist es immer schwierig, eine öffentliche Toilette zu benutzen, also in unserem binären System, weil es halt meistens Toiletten gibt für Männer und Frauen, und wenn sie vielleicht die Transition noch nicht komplett durchgeführt haben, kann man sie vielleicht nicht eindeutig der einen Kategorie zu einzuordnen, optisch. Und dann ist es immer eine emotionale Herausforderung, überhaupt zur Toilette zu gehen und dann jetzt quasi noch diesen Personen zu unterstellen, dass sie den Toilettengang dann für Frauen zum Problem machen, ist einfach auch super weird und super weit hergeholt und einfach auch unnötig.
Ja, absolut. Und ich glaube eben, dass man da halt dann auch erst sieht, wie pervers die ganze Diskussion ist, weil die dann auch anfangen, so Sachen zu sagen wie, ja, man erkennt total, dass diese Person dann irgendwie trans ist oder eben eine Frau ist oder ein Mann und reduzieren das dann wiederum auf total Stereotype und Geschlechterrollen, Bilder und Schönheitsideale, die halt überhaupt nicht feministisch sind. Ja. Also irgendwie ist dann so eine Art Regression zu so einer Art okay, es sind dann nur noch Frauen, die Leute, die dann halt super weiblich aussehen, weil sonst sind es irgendwie Transmänner, die sich sozusagen eigentlich nur als Frau verkleiden würden. Transfrauen meine ich, die sich dann eigentlich nur als Frauen verkleiden würden, weil sie eigentlich Männer sind sozusagen. Ja. Und vergehen dann aber, dass sie dann anfangen, wirklich Leute zu bodyshamen oder irgendwie Frauen, krass, Leute, die sich selber als Frau sehen, von denen sie eigentlich selber sagen würden, sie sind Frauen, einfach nur vom Aussehen die dann ausschließen und so. Also es macht überhaupt keinen Sinn und dass sie sich da selbst irgendwie total, wie du schon sagst, ins Knie schießen. Und es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn einfach.
Nee. Ich habe auch mal gelesen, dass, also das ist jetzt so ein bisschen her, dass eine Transfrau oder eine Person, eine Frau, die eben die Transition machen wollte, da noch einen Attest vom Psychologen, ich wollte sagen vom Psychopathen, vom Psychologen brauchte, dass ihr dann vorgeworfen wurde, sie tragen ja gar keinen Rock, wieso sollte ich ihnen bestätigen, dass sie eine Frau sein wollen? Ja. So, okay, Newsflash, Frauen tragen Hosen.
Ja, und das ist halt das andere Ding, ne? Also es ist auch nicht so einfach, in den meisten Ländern überhaupt diesen Prozess zu gehen und insofern muss man sich, glaube ich, auch keine großen Gedanken dazu machen, dass das jetzt irgendwie von heute auf morgen jeder irgendwie 500 Mal das Geschlecht wechseln kann.
Nein.
Also, weil es halt überhaupt nicht der Realität entspricht.
Genau, und das ist ja auch das Ding, es geht ja darum, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlen will und nicht darum, irgendwelche Vorteile rauszuschlagen, weil ganz ehrlich, die Vorteile haben die Menschen, die der Norm entsprechen. Cis-Menschen, Hetero-Menschen, weiße Menschen, also der definierten Norm, ne, was nicht wirklich die Norm ist, aber was halt so als Norm gesetzt wird. Die haben immer die Vorteile, die sind immer die Privilegierten. Mhm. Und da auszubrechen, ist immer mit Mut verbunden und auch mit Diskriminierung. Das macht man nicht einfach so.
Ja, ich habe mir zwei noch Sachen aufgeschrieben, die ich nur gerne einbringen will.
Beeil dich, um keine Zeit mehr.
Weil das irgendwie interessant war. Ich habe gelesen, dass auch total komisch ist, weil wenn Kinder irgendwie 10 Jahre alt sind oder so und man denkt, sie sind Junge und sie sagen dann selber, sie fühlen sich wie ein Junge, stellt sich das ja auch niemand in Frage.
Ja.
Also sozusagen, wenn das der gesellschaftlichen Geschlechtsidentität entspricht, dann vertraut man deiner Einschätzung. Aber wenn du dann sagst, nee, ich bin das andere Geschlecht, dann hast du keine Ahnung, bist zu jung und unerfahren und ist irgendwie nur ein Trend. Das fand ich sehr interessant. Und das andere war, ich hatte einen Kommentar gelesen im Internet und das hat mich wirklich meine Sichtweise auch geändert. Die Person meinte, man hat sowieso nicht die Geschlechtsidentität, mit der man geboren ist, weil ein Mann hat eine andere Geschlechtsidentität als die Geschlechtsidentität, die man hat, wenn man ein Junge ist. Und es sind auch andere Geschlechterrollen und genauso wie Mädchen und Frauen. Das heißt sozusagen, niemand lebt das Geschlecht aus, mit dem man geboren ist, sondern jeder wechselt irgendwie das Geschlecht und erfüllt dann eine andere Rolle und irgendwie ein anderes Konstrukt von dieser Rolle. Und das fand ich so interessant, weil dann kann man irgendwie selber sozusagen sehen, okay, auf irgendeiner limitierten Art und Weise ist man vielleicht selber Transgender, indem man natürlich irgendwie auch seine Geschlechterrolle verändert hat. Klar. Weil sich die halt natürlich auch mit dem Alter ändert und man auf einmal, also es werden ja auch ganz andere Forderungen an dich gestellt, als Frau, als Mädchen.
Voll, auf jeden Fall.
Und natürlich hängt das nur mit dem Geschlecht dann zusammen und ab wann du reif bist, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich fand das so cool zu sehen, sozusagen, okay, wenn man es so sieht, sind wir vielleicht alle so ein bisschen trans, auf irgendeine Art und Weise.
Ja, okay. Nee, krass, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ist auf jeden Fall interessanter Gedanke.
Genau, zum Denkanstoß.
Genau, vielleicht. Denkanstoß, mit dem wir die Folge abschließen können.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben total.
Uns wieder um Kopf und Kragen geredet.
Ich bin geschockt, wie schnell die Zeit verging. Also Luca macht sich immer ein bisschen über mich lustig, weil ich immer am Anfang sage, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Und ich dachte so, die Folge heute wird bestimmt voll kurz. Aber nee, sie ist sehr lang mal wieder geworden. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr habt vielleicht hier und da was Neues gelernt, einen Denkanstoß bekommen. Und wenn ja, wenn es Rückfragen gibt oder auch Kritik, super gerne, wenn wir was Problematisches gesagt haben, teilt uns das mit. Wir lernen nie aus an hallo@linksgrünversifft.net, grün mit OE. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Genau, die Studien und unsere Links sind wie immer in den Shownotes. Und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen.
Macht's gut, bis dann.
Ciao.